Ich lebte am Rande einer mittelgroßen Stadt in Wyoming. Der Hauptgrund, warum ich hier wohne, ist, dass es hier nicht so unmöglich ist, ein großes Grundstück zu besitzen wie in anderen Bundesstaaten. Mein Haus ist klein, aber gemütlich genug, um allein darin zu leben. Das geschah vor 4 Jahren, im Frühling 2019. Fast einen Monat lang regnete es fast jeden Tag ununterbrochen. Es war Sonntag und ich war zu Hause, ruhte mich aus und schaute fern. Gegen 6 oder 7 Uhr abends klopfte jemand an die Tür. Ich hörte es kaum wegen des Regens. Und als ich öffnete, war ich überrascht, einen fremden Mann zu sehen. Kein Lieferant und niemand, den ich erwartete. Dass jemand so ohne Ankündigung auf ein so abgelegenes Grundstück kam, war sehr ungewöhnlich. Zumal mein Haus weit von allem entfernt lag. »Womit kann ich dir helfen?«, fragte ich ihn. Er schien etwa Mitte 20 zu sein und sagte, er habe im nahegelegenen Wald gezeltet, habe Probleme gehabt und brauche einen Ort, um die Nacht zu verbringen. Wenn er nicht log, ergab es Sinn, dass er zu meinem Haus kam, da es das nächstgelegene war mehrere Kilometer weit und dazu regnete es in Strömen, was mir ein wenig leid tat. Trotzdem blieb es gefährlich, einen Fremden hereinzulassen. Ich bot ihm an, jemanden anzurufen, der ihn abholen könnte, aber er lehnte ab und sagte direkt, dass er nicht bleiben könne. Dann ging er weg, den Schotterweg hinunter, bis er abbog und im Wald verschwand. So seltsam es auch war, ich machte mir keine weiteren Gedanken und setzte mich wieder vor den Fernseher. Ich schaute nicht auf die Uhr, aber es vergingen mindestens ein paar Stunden. Es war inzwischen Nacht, als ich durch das Fenster im Hinterhof ein orangefarbenes Leuchten sah. Ich stand auf und ging zum Vorhang, durch Regen und Nebel hindurch. Da war es, ein kleines Lagerfeuer flackerte unter einem großen Baum, trotz des anhaltenden Regens. Neben dem Feuer war die Silhouette einer Gestalt zu sehen, die etwas in den Händen hielt, aber ich konnte nicht erkennen, ob sie in Richtung meines Hauses oder in den Wald schaute. Nach ein paar Sekunden schloss ich die Vorhänge und rief die Polizei an, um ihnen von der Person draußen zu berichten. Ich wusste, dass sie mindestens 1 Stunde brauchen würden, um anzukommen, und dass mir die Person noch nichts getan hatte, aber ich wollte, dass sie verschwindet, bevor ich schlafen ging. Als ich aufgelegt hatte, sah ich erneut aus dem Fenster. Das Feuer brannte noch, aber die Gestalt war verschwunden. Dann hörte ich Schritte, die sich dem Haus näherten. Ich rannte zu einem anderen Fenster und sah ihn vorbeigehen mit einem Jagdgewehr in der Hand. Er ging zur Haustür und klopfte mehrmals. Dann war plötzlich alles still. Ich holte meine Selbstverteidigungspistole aus dem Schrank im Flur und versteckte mich hinter der Wand, versuchte zu verstehen, was gerade passierte. Er klopfte erneut, diesmal mit dem Kolben des Gewehrs, fast so, dass einer der Türpaneele zerbrach. In diesem Moment dachte ich nur daran, dass ich ihn aufhalten musste, bevor es für einen von uns zur Frage von Leben und Tod wurde. Ich schoss auf den Türrahmen, das Geräusch betäubte mich für einen Moment, aber als ich wieder hören konnte, hörte ich nur den Regen. Kein Schrei, kein Klopfen, keine Schritte. Ich wartete 5 Minuten lang, ohne etwas zu hören, fasste Mut und schaute durch den Türspion. Die Veranda war leer und draußen auf dem Rasen waren deutliche Fußspuren zu sehen, die vom Haus wegführten. Der Angreifer war unmittelbar nach dem Schuss geflohen, in den Sekunden, in denen ich nichts hören konnte. Die Polizei durchsuchte das Gebiet gründlich und fand etwas Merkwürdiges in der Nähe des Lagerfeuers. Eine Leinentasche, die vergraben war und offenbar erst vor wenigen Stunden wieder ausgegraben worden war. Sie sagten mir, dass sie wahrscheinlich Werkzeuge für Einbruch oder sogar für einen Mord enthielt, die im Voraus versteckt worden waren, um sie später zu benutzen. Das bedeutete, dass derjenige, der mich angegriffen hatte, einen Plan hatte und mindestens einmal vor jener Nacht das Gebiet ausgekundschaftet hatte. Warum er gerade mich angriff, weiß niemand. Und wer er ist oder wo er jetzt ist, bleibt genauso ein Rätsel wie vor 4 Jahren. Ich lebe immer noch im selben Haus, aber ich mache mir jeden Tag Sorgen, dass er zurückkommen könnte. Ich war damals 18 Jahre alt. Und es war der Beginn des Sommers, also hatte ich schulfrei und keinen Job. Die meiste Zeit verbrachte ich im Haus, spielte Videospiele, schaute YouTube oder Fernsehen oder entspannte mich einfach. Meine Eltern waren für ein paar Tage außer Stadt und hatten mir das Haus überlassen. Das war nichts Ungewöhnliches und stellte nie ein großes Problem dar. Manchmal lud ich Freunde ein oder ähnliches, aber an diesem Abend genoss ich einfach die Zeit für mich allein. Ich schaute eine Wiederholung einer meiner Lieblingssendungen auf Netflix, während ich nebenbei auf mein Handy sah. Es war schon spät, ich weiß nicht mehr genau, wie spät, aber ich schätze, es war etwa 11 oder 12 Uhr, als jemand an der Haustür klopfte. Ich pausierte den Fernseher und ging zur Tür, um nachzusehen, wer es war. Es registrierte sich fast nicht in meinem Kopf, dass es schon so spät war. Aber zum Glück wurde ich mir dessen bewusst, denn sonst hätte ich die Tür ohne nachzudenken geöffnet. Ich schaute durch den Türspion und sah zwei Männer, beide in ähnlicher Kleidung, die einfach dort standen und darauf warteten, dass jemand antwortete. Ich blieb einen Moment lang dort stehen und überlegte, ob ich ihnen zeigen sollte, dass ich da war, um zu fragen, was sie wollten, aber schließlich blieb ich still und beobachtete sie nur, in der Hoffnung, dass sie wieder gingen. Ein paar Sekunden später riefen sie: »Hallo? Wir sind hier, um mit Herrn und Frau Ian zu sprechen.« Das war der Name meiner Eltern, obwohl ich ihn aus Datenschutzgründen geändert habe. Ich war verwirrt, blieb aber weiterhin still, denn ich wusste, dass es viel zu spät war für einen Besuch, selbst wenn er wichtig gewesen wäre. Nach etwa einer Minute sahen sich die Männer an und sagten sich etwas leise zu, dann verließen sie die Veranda. Die Außenbeleuchtung war ausgeschaltet, also konnte ich nicht sehen, wohin sie gingen, aber ich hatte auch kein Auto kommen sehen, keine Scheinwerfer, was mich fragen ließ, ob sie zu Fuß gekommen waren, was das Ganze nur noch seltsamer machte. Ich kehrte zum Fernseher zurück, ließ ihn aber noch eine Weile auf Pause, um hören zu können, ob sie zurückkamen. Es dauerte nicht lange, bis ich Schritte draußen um das Haus hörte. Sie betraten erneut die Veranda, aber anstatt wie vorher zu klopfen, begannen sie ums Haus herumzugehen. Ich sprang auf und rannte zum hinteren Fenster, und als sie den Garten betraten, sah ich, wie sie das Gartentor öffneten und hereinkamen. Ich duckte mich, um nicht gesehen zu werden, konnte sie aber hören, wie sie sich der Hintertür näherten. Sie begannen zu sprechen und dann an der Tür herumzuhantieren. Das war meine Chance, mein Handy zu nehmen und mich in der Garage zu verstecken. Ich rief die Polizei an, um einen möglichen Einbruchsversuch zu melden, und keine Minute später donnerte ein lauter Knall durch das Haus, als ich die Hintertür aufschob und öffnete. Ihre Schritte hallten durch das Haus, bis sie die Treppe zum Obergeschoss erreichten. Eine Tür wurde geöffnet, sie gingen hinein und schlossen sie hinter sich. Danach war kein Laut mehr zu hören. Ich wartete in furchtbarer, langsamer Stille 10 Minuten lang, bis die Polizei am Haus eintraf. In diesem Moment hörte man schnelle Schritte von oben und die beiden Männer begannen zu streiten. Mehrere Beamte kamen durch die Hintertür herein und rannten nach oben, während ein anderer in die Garage kam und mir half, herauszukommen. Die Männer leisteten keinen Widerstand bei der Festnahme, sagten aber auch kein einziges Wort darüber, warum sie dort gewesen waren. Wochen vergingen, und obwohl ziemlich klar war, dass sie nicht einfach zum Stehlen gekommen waren, konnten sie nur wegen Hausfriedensbruchs angeklagt werden. Es macht mir Angst zu denken, dass sie anscheinend meine Eltern gesucht hatten, und ich hatte fast das Gefühl, dass sie oben warten wollten, bis sie von ihrer Reise zurückkamen. Manchmal frage ich mich, ob ich mich hätte zeigen sollen und ob das den Einbruch verhindert hätte, aber irgendetwas in ihrem Verhalten sagt mir, dass sie trotzdem eingedrungen wären und mit mir getan hätten, was nötig gewesen wäre. Ich bin 29 Jahre alt und eines der wenigen Dinge, das mir wirklich hilft, den Kopf frei zu bekommen, ist das Campen. Nicht auf offiziellen Campingplätzen oder in Nationalparks, wo andere Menschen in der Nähe sind, sondern an diesen wirklich abgelegenen Orten, mitten im Nirgendwo. Ich bin im Norden Kaliforniens aufgewachsen und habe einen Großteil meines Erwachsenenlebens damit verbracht, diese kleinen, abgeschiedenen Ecken zu finden, an denen man sich noch wie der einzige Mensch auf der Erde fühlen kann. Diese Geschichte spielte sich vor ein paar Monaten ab. Ich hatte mich gerade von meinem Ex getrennt und um es gelinde auszudrücken, es ging mir nicht gut. Ich brauchte Zeit allein, also packte ich eines Tages einfach meine Sachen in meinen Pickup und fuhr los, ohne konkreten Plan. Ich schnappte mir nur etwas Ausrüstung und beschloss, zu einer ruhigen Stelle am Fluss zurückzukehren, die ich einmal zuvor entdeckt hatte. Es war kein offizieller Campingplatz oder so etwas, nur eine Flussbiegung, die man erreichen konnte, wenn man einem kaum sichtbaren Feldweg folgte, hinter einem riesigen leeren Grundstück. Ich kam am Nachmittag an, doch als ich den Feldweg zum Fluss hinabbog, spürte ich ein flaues Gefühl im Magen. Da standen bereits zwei Pickups in der Nähe des Weganfangs, ein grauer und ein weißer. Ich sah niemanden in der Nähe, aber allein die Tatsache, dass andere Leute hier waren, ruinierte meine Stimmung. Ich war nicht so weit gefahren, um mitten im Nirgendwo auf Menschen zu treffen. Ich blieb einen Moment stehen und überlegte, ob ich umkehren und einen anderen Platz suchen sollte, aber ich sagte mir, dass es ein langer Flussabschnitt war und die Besitzer der Pickups wahrscheinlich weit genug entfernt kampierten, um uns nicht in die Quere zu kommen. Ich ging etwa 15 Minuten flussabwärts und sah zwei Männer, die weiter vorne angeln. Sie sahen aus wie die Art von Leuten, die man beim Angeln erwartet. Dichte Bärte, etwas übergewichtig, schwere Stiefel. Aber sie schienen sich mehr auf etwas anderes zu konzentrieren. Als ich näher kam, deckte einer von ihnen schnell etwas mit seiner Jacke zu und warf mir ein gequältes Halblächeln zu. Als ich vorbeiging, rief er mir etwas zu, dass sie nur auf Dosen schössen und mich nicht erschrecken wollten. Ich nickte nur höflich. Ich sah die beiden Männer angeln und ging weiter, ohne etwas zu sagen. Während ich lief, konnte ich nicht aufhören, mir seine Worte im Kopf zu wiederholen. Es war nicht einmal das, was er sagte, sondern wie er es sagte, hastig und unbeholfen, als versuche er lässig zu klingen, und scheiterte. Ich spürte dieses Unbehagen, wenn etwas nicht ganz stimmt, aber ich unterdrückte es. Die Leute in solchen Gegenden sind nicht sehr gesellig. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen in ländlichen Gebieten etwas seltsam sind, wenn sie mit Fremden sprechen. Ich sagte mir, ich solle es ignorieren und mich darauf konzentrieren, einen guten Platz zum Campen zu finden. Ich fand eine Stelle etwas weiter flussabwärts, wo der Fluss eine Biegung machte und die Bäume dichter standen. Der Pfad war kaum noch sichtbar. Es war nicht perfekt. Aber es war abgeschieden genug, um das Gefühl zu haben, meinen eigenen Raum zu haben. Ich schlug mein Lager auf, holte ein Buch heraus und versuchte, mich zu entspannen. Kurz darauf begann es leicht zu regnen, also zog ich meine Regenjacke an und las weiter, während das Geräusch des Flusses und des leichten Regens alles andere übertönte. Später ging ich zu den Felsen am Ufer, um nachzudenken. Da bemerkte ich jemanden auf der anderen Seite des Wassers. Es war einer der Typen von vorhin, der mich gerufen hatte, nur diesmal war er allein. Er sah mich, winkte und ich zögerte, winkte aber zurück, weil ich dachte, es sei besser, freundlich zu sein. Er rief mich an und fragte nach meinem Namen, und ich weiß nicht warum, aber ich antwortete mit meinem echten Namen, Anisha, ohne groß nachzudenken. Er blieb einen Moment stehen, nachdem ich geantwortet hatte, dann holte er etwas aus seiner Jacke. Zuerst dachte ich, es sei ein Handy, aber dann bemerkte ich, dass es wie eine Einwegkamera aussah. Bevor ich verarbeiten konnte, was ich sah, hob er sie und machte ein Foto von mir vom anderen Ufer aus. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich einfach um und ging flussaufwärts, als wäre nichts passiert. Ich fühlte mich zutiefst verstört, sein seltsames Verhalten und seine merkwürdige Art zu reden waren schon unheimlich genug, aber ein Foto von mir zu machen war einfach nicht normal. Ich kehrte zu meinem Lager zurück und beschloss, die Nacht dort zu bleiben. Als die Sonne unterging, kroch ich in mein Zelt und versuchte zu schlafen. Aber mein Kopf wollte nicht abschalten. Ich grübelte über die Trennung nach, analysierte jedes Wort, jeden Fehler, jedes »Was wäre, wenn?« Ich weiß nicht, wie lange ich so dalag, nur den Fluss und den leichten Regen auf dem Zelt lauschend. Irgendwann hörte ich etwas anderes. Schwache, unregelmäßige Geräusche, wie vorsichtige Schritte auf dem nassen Boden. Zunächst versuchte ich mir einzureden, es sei nur der Regen oder ein Tier, aber je länger ich lauschte, desto deutlicher wurden die Schritte, die um mein Lager herumgingen. Als ich den Zusammenhang herstellte, durchfuhr mich ein eisiges Gefühl. Ich musste nicht darüber nachdenken, wer das sein könnte. Ich bin nicht dumm. Ich gehe nie ohne Schutz allein in den Wald. Und diesmal war das nicht anders. Ich zögerte keine Sekunde, griff nach meiner Pistole, die ich immer neben meinem Schlafsack habe, öffnete das Zelt und trat in den Regen hinaus. Mein Herz schlug so laut, dass ich es in meinen Ohren hörte, aber ich musste ruhig bleiben. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und leuchtete zwischen die Bäume, und da stand er. Dieser komische Typ von vorhin, ein paar Meter entfernt, halb hinter einem Baum versteckt. Er lächelte nicht, runzelte nicht einmal die Stirn, er hatte nur einen leeren Ausdruck, als wäre er nicht ganz bei Verstand. Das Beängstigendste war nicht sein Gesichtsausdruck, sondern die kleine Axt, die er in der linken Hand hielt. Für einen Moment konnte ich mich nicht bewegen, alles, woran ich denken konnte, war, wie weit ich von jeder Hilfe entfernt war, wie niemand meine Schreie hören würde, wenn etwas passierte. Aber irgendwie schaffte ich es, die Pistole zu heben und auf ihn zu richten. Ich zwang meine Stimme, ruhig zu bleiben, obwohl ich vor Angst zitterte, und sagte mit so fester Stimme wie möglich: »Verschwinde jetzt, oder ich erschieß dich.« Sein Gesichtsausdruck veränderte sich überhaupt nicht, als wären meine Worte bedeutungslos. Nach ein paar Sekunden Stille murmelte er etwas darüber, dass sein Freund Ivan ihn davon abgehalten habe, mich zu suchen, und dass er sich jetzt um Ivan kümmern müsse. Ich wartete nicht ab, bis er weiterredete, und feuerte einen Warnschuss in die Luft, genau zwischen die Bäume über seinem Kopf. Er stolperte zurück, völlig überrascht. Ich zielte erneut, diesmal entschlossener, und sagte, das sei seine letzte Chance, er solle die Axt fallen lassen. Er tat es, und eine Welle der Erleichterung durchflutete mich, aber ich war noch nicht in Sicherheit. Ich befahl ihm, seine Schuhe auszuziehen, damit es schwerer für ihn wäre, mir zu folgen, und überprüfte, ob er keine anderen Waffen bei sich trug. Als ich sicher war, dass er unbewaffnet war, ließ ich ihn in mein Zelt gehen und meine Sachen herausholen. Ich beobachtete ihn genau, während er meine Sachen durchwühlte, und zwang ihn, alles sichtbar abzulegen, wo ich es sehen konnte. Ich packte das Nötigste so schnell wie möglich, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Ich steckte die Axt in meinen Rucksack und stellte sicher, nichts zu vergessen. Mein Zelt musste ich zurücklassen, aber das war ein kleiner Preis für mein Leben. Dann nahm ich seine Schuhe und warf sie so weit wie möglich in die Dunkelheit, bevor ich ihm befahl, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen. Ich hielt die Taschenlampe die ganze Zeit auf ihn gerichtet, und als er weit genug weg war, drehte ich mich um und rannte so schnell ich konnte den Fluss hinauf. Das war der gruseligste Teil der ganzen Begegnung, durch den dunklen, regnerischen Wald zu stolpern, mit einem potenziellen Mörder hinter mir. Ich wusste nicht, ob er mir folgte, aber das war mir egal. Ich lief einfach weiter und versuchte, die Taschenlampe so wenig wie möglich zu benutzen. Die beiden Pickups standen noch da, als ich zu meinem Wagen zurückkam. Ich hielt nicht an, warf alles hinein und raste davon. Sobald ich wieder Empfang hatte, rief ich die Polizei und meldete alles, so genau ich konnte. Ein paar Monate sind seitdem vergangen, und ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, aber ich habe keine Absicht, das herauszufinden. Was mich am meisten erschreckt, ist seine Bemerkung über seinen Freund Ivan, dass er sich um ihn gekümmert habe. Ich will nicht darüber nachdenken, was das bedeutet, aber die möglichen Erklärungen sind begrenzt. Ich bin nur froh, dass ich bewaffnet war. Ich hätte mein Leben verlieren können in dieser Nacht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Das geschah, als ich noch sehr jung war. Ich spreche von der zweiten oder dritten Klasse. Es fällt mir schwer, mich an Dinge von vor so langer Zeit klar zu erinnern. Aber diese Erinnerung sticht aus Gründen hervor, die ihr bald verstehen werdet. Es war ein Schultag, und es hatte den ganzen Tag wie aus Eimern geregnet. Nachdem mich meine Eltern von der Schule abgeholt hatten, verließen sie das Haus, um an einer exklusiven Veranstaltung teilzunehmen. Ich erinnere mich nicht, ob es eine Spendenaktion, ein Abendessen oder etwas ganz anderes war. Jedenfalls sollten sie noch in derselben Nacht zurückkehren, doch während sie weg waren, verschlimmerte sich der Sturm so sehr, dass es unsicher wurde, lange Strecken zu fahren. Also beschlossen sie widerwillig, die Nacht im Haus eines Freundes zu verbringen, der viel näher am Veranstaltungsort wohnte. Ich erinnere mich, dass sie mich auf dem Festnetztelefon anriefen und sich immer wieder entschuldigten, weil sie mich allein ließen, obwohl ich betonte, dass ich nicht einmal hungrig war, und dass alles in Ordnung sein würde. Meine Mutter gab mir eine Liste mit Dingen, die ich vor dem Schlafengehen erledigen sollte. Alle Türen und Fenster abschließen, mindestens ein Licht im Haus anlassen, sicherstellen, dass alle Jalousien geschlossen waren, typische Sachen. Damals verstand ich nicht, warum sie all dem so viel Bedeutung beimaß. Ich war noch nicht alt genug, um zu begreifen, wie wichtig es war, Kinder in meinem Alter nicht allein zu lassen. Ehrlich gesagt war ich sogar ein wenig aufgeregt, das Haus für mich allein zu haben. Das bedeutete unbegrenzte Süßigkeiten und keine Schlafenszeit. Natürlich hatte ich keinen Fernseher oder irgendein anderes Gerät in meinem Zimmer, also blieb ich unten im Wohnzimmer und schaute vom Sofa aus fern. Ich sagte mir, ich würde alles tun, was meine Mutter verlangt hatte, kurz bevor ich schlafen ging, da ich ohnehin vorhatte, die ganze Nacht wach zu bleiben. Doch irgendwann später am Abend holte mich der Zuckercrash ein und ich schlief versehentlich ein keine Überraschung. Ich weiß nicht mehr genau, zu welcher Uhrzeit ich aufwachte, aber es war spät genug, dass der Fernseher bereits in den Standby-Modus gegangen war, also mindestens 3 Stunden später. Ich erinnere mich deutlich, dass es viel kälter war, als ich aufwachte. Nichts Ungewöhnliches. Schließlich sinken die Temperaturen nachts, aber der Unterschied war deutlich genug, dass ich sofort den Zusammenhang herstellte, selbst in diesem jungen Alter. Ich dachte daran, mich einfach zusammenzurollen und wieder einzuschlafen, doch dann fiel mir die Liste ein, die meine Mutter mir gegeben hatte. Selbst in dem Alter wusste ich, dass sie es merken würde, wenn ich es nicht tat, und ich wollte wirklich nicht in Schwierigkeiten geraten, nachdem sie mir vertraut hatte, allein zu Hause zu bleiben. Also zwang ich mich, vom Sofa aufzustehen und ging los, um die Fenster und Türen zu überprüfen. Ich überprüfte alles, was sie mir aufgetragen hatte. Ich verriegelte die Vorder- und Hintertür, zog alle Jalousien herunter, kontrollierte die Fenster und das Licht. Alles war fest verschlossen, was mich etwas verwirrte, denn das Haus fühlte sich immer noch viel kälter an, als es sein sollte. Ich legte sogar meine Hand gegen ein paar Fenster, um sicherzugehen, dass sie nicht einen Spalt offen standen oder so, doch sie waren alle dicht. Ich dachte, vielleicht hatte der Sturm die Heizung ausgehen lassen oder so etwas und schenkte dem keine weitere Beachtung. Diese Erklärung erschien mir in dem Moment logisch und ich war zu müde, um weiter über die Kälte nachzudenken. Also ging ich hinauf in mein Zimmer, bereit, mich ins Bett zu legen und alles zu vergessen. Als ich in meinem Zimmer ankam, wurde mir endlich klar, wie sehr sich der Sturm verschlimmert hatte. Unser Wohnzimmer liegt im Zentrum des Hauses. Daher hatte ich den Sturm von dort nicht gut hören können. Mein Kinderzimmer hatte ein großes Fenster nach draußen, also konnte ich alles hören. Der Regen prasselte gegen die Scheibe, als wolle er eindringen, und etwa jede Minute blitzte es, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donner. In dem Alter hatte ich keine Angst vor Gewittern, aber ich erinnere mich, dass ich besorgt war, ein Baum könnte auf das Haus fallen. Wahrscheinlich war das der Grund, warum ich nicht wieder einschlafen konnte, obwohl ich weniger als 20 Minuten zuvor todmüde gewesen war. Während ich dort lag und versuchte zu schlafen, begann ich seltsame Geräusche wahrzunehmen. Hin und wieder gab es komische Knackgeräusche, wie von sich bewegendem Holz. Das Problem war, der Boden war vollständig mit Teppich ausgelegt, also konnte es nicht aus meinem Zimmer kommen. Zuerst dachte ich, es sei ein Baum, der im Wind schwankte, aber das Geräusch passte nicht ganz. Selbst damals wusste ich, dass die üblichen Geräusche bei Gewittern anders klangen. Das hier war definitiv keines davon. Nach einer Weile begann mich dieses Geräusch zu stören. Aus irgendeinem Grund war es nicht das Gewitter, das mich wach hielt, sondern dieses blöde Geräusch. Ich hielt es nicht länger aus, also setzte ich mich auf und schaute mich im Zimmer um, ohne genau zu wissen, wonach ich suchte. Ich lauschte, versuchte, die Geräusche des Sturms auszublenden und mich auf das Knacken zu konzentrieren. Ein Blitz erhellte den gesamten Raum. Alles schien normal, doch meine Augen richteten sich auf das einzige Holzobjekt im Zimmer, den Kleiderschrank. Das Zimmer versank wieder in Dunkelheit und ich verharrte regungslos. Eine Minute später erleuchtete ein weiterer Blitz für einen Augenblick den Raum und in dieser Sekunde sah ich etwas, das mir den Atem raubte. Die Schranktür stand einen Spalt offen. Vorher war sie geschlossen gewesen. Da war ich mir zu 100 sicher. Etwas hatte sie geöffnet. Da war etwas in meinem Zimmer. Ich schrie nicht. Ich sprach nicht. Ich dachte nicht einmal, ich stand einfach so leise wie möglich auf und verließ das Zimmer. Der Weg vom Bett zur Tür fühlte sich an wie eine Reise von 800 Kilometern und 5 Jahren. Sofort rannte ich nach unten und versteckte mich unter dem Esstisch. Erst dann begann ich zu weinen. Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Da war jemand in meinem Haus, in meinem Zimmer, und meine Eltern waren zu weit weg, um mir zu helfen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich unter diesem Tisch blieb, aber irgendwann hörte ich Schritte, die die Treppe herunterkamen. Ich hielt den Atem an, wissend, dass jedes Geräusch mich das Leben kosten könnte. Es waren keine normalen Schritte. Es klang, als würde die Person hüpfend und stolpernd die Treppe hinuntergehen. Die Schritte kamen näher, bewegten sich auf den Esstisch zu, als wüssten sie, wo ich mich versteckte. Ich kann nicht beschreiben, wie verängstigt ich war. Ich dachte wirklich, ich würde sterben. Von unter dem Tisch sah ich sie. Ich konnte den oberen Teil ihres Körpers nicht sehen, aber 2 nackte Füße traten in mein Sichtfeld. 2 nasse, schmutzige, schlammbedeckte Beine mit einem gelblichen Teint. Ich konnte nicht sagen, ob es männliche oder weibliche Beine waren. Sie waren so widerlich und fast deformiert. Sie waren überall mit Schnitten übersät, als hätten sie sich in einem dornigen Gebüsch gewälzt. Sie taumelten auch, als hätten sie Mühe, aufrecht zu bleiben. Und gerade als ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden, ließen sie etwas fallen. Es war ein Schraubenschlüssel, der mit einem metallischen Klirren auf den Boden fiel. Ich schwöre, es kostete mich meine ganze Selbstbeherrschung, nicht aufzuschreien. Wenn diese Person sich bückte, um den Schraubenschlüssel aufzuheben, würde sie mich mit Sicherheit sehen, wie ich da mit weit aufgerissenen Augen lag. Ich beobachtete, wie sie stillstand, den Schraubenschlüssel nicht aufhob, aber auch nicht wegging. Es war wie ein Duell, bei dem jede falsche Bewegung mein Ende bedeuten konnte. Schließlich ging die Person weiter und ich konnte sie nicht mehr sehen. Ich hörte ihre chaotischen Schritte, die im Erdgeschoss umhertrampelten und stolperten, was mir wie eine Ewigkeit vorkam. Schließlich öffnete und schloss sich die Haustür. Sie waren weg. Ich blieb noch lange unter diesem Tisch versteckt, teilweise aus Angst, aber auch wegen etwas, das ich nur als Trauma beschreiben kann. Ich erinnere mich, wie ich zitterte und verängstigt war. Ich war gerade alt genug, um zu verstehen, wie gefährlich die Situation war, aber nicht alt genug, um zu wissen, wie ich damit umgehen sollte. Der Rest der Nacht war ein verschwommener Albtraum. Ich hob den Schraubenschlüssel vom Boden auf, weil ich nicht wollte, dass meine Eltern ihn fanden. Am nächsten Morgen, nachdem ich sichergestellt hatte, dass die Haustür abgeschlossen war, schlich ich mich wieder nach oben, kroch ins Bett und schlief ein. Danach kehrte alles zur Normalität zurück. Aus irgendeinem Grund hatte ich große Angst, meinen Eltern davon zu erzählen. Ich wollte nicht, dass sie wussten, dass ich die Türen nicht verschlossen oder alles getan hatte, was sie mir aufgetragen hatten, also behielt ich es für mich. Erst Jahre später erzählte ich ihnen die Geschichte, und sie fanden es schwer, mir zu glauben. Rückblickend war es eine schreckliche Entscheidung, es ihnen nicht gleich zu sagen, da so lange nach dem Vorfall nichts mehr unternommen werden konnte. Um ehrlich zu sein, hat mich diese Erfahrung für den Rest meiner Kindheit traumatisiert. Seitdem schlief ich mit einem Nachtlicht und entwickelte eine Angst vor der Dunkelheit, die lange anhielt. Bis heute fällt es mir schwer zu erklären, was in dieser Nacht passiert ist, aber ich habe eine Lektion gelernt. Schließt nachts eure Türen gut ab. Ich bin ein Einzelkind und lebe mit meiner Mutter und meinem Vater in einem relativ geräumigen Haus. Es ist etwas groß für nur 3 Personen, aber der Running Gag meiner Eltern ist, dass sie nie vorhatten, nur ein Kind zu haben. Es hat einfach nie geklappt, mehr zu bekommen. Ich war 15, als das passierte. Es war ein regnerischer Samstagabend im Mai. Ich erinnere mich nicht mehr genau an das Datum, aber es war an einem der letzten Wochenenden vor Beginn des Sommers. Eine letzte Sache muss ich noch erwähnen. Ich habe mehrere seltsame medizinische Probleme, die mein Leben kompliziert machen. Ich habe häufig Panikattacken, kippe leicht in Ohnmacht und manchmal fällt mir das Atmen schwer. Außerdem gehöre ich zu diesen seltsamen Leuten, die absolute Stille brauchen, um schlafen zu können. Selbst ein leiser Ventilator hält mich wach. Ich habe gelernt, damit umzugehen, aber Übernachtungen bei Freunden und Urlaube sind immer noch eine Qual. Die Leute sagen mir oft, wie sehr sie das Geräusch von Regen lieben und dass es ihnen beim Einschlafen hilft. Aber bei mir ist es genau das Gegenteil. Es regnet nicht oft dort, wo ich lebe, aber hin und wieder gibt es diese heftigen Regenschauer, die mich die ganze Nacht wach halten. Um fair zu sein, es war kein vollwertiges Gewitter, aber es regnete stark genug, um mich am Schlafen zu hindern. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte das Geräusch der Tropfen, die auf das Dach prasselten, nicht ausblenden. Es war spät, lange nach Mitternacht, als ich akzeptierte, dass ich so schnell nicht einschlafen würde. Also stand ich auf und überlegte, wie ich etwas energielos werden könnte. Schließlich entschied ich mich für einen kleinen Spaziergang im Regen. Es war nicht das erste Mal. Meine Eltern ermutigten mich sogar, spazieren zu gehen, wenn ich nicht schlafen konnte. Wir leben in einer sehr sicheren Wohngegend und ein großer öffentlicher Park grenzt direkt an unser Haus, sodass es überhaupt nicht gefährlich ist, nachts draußen zu sein. Außerdem ist der Park sehr gut beleuchtet, was ein weiterer Grund ist, warum ich mich dort nachts immer wohlgefühlt habe. Ich zog eine wasserdichte Jacke an, schlich leise die Treppe hinunter und ging hinaus, ohne mir auch nur Gedanken über einen Regenschirm zu machen. Mein Handy ließ ich bewusst daheim, weil ich wusste, dass der Bildschirm mich nur wach halten würde. Draußen war es seltsam friedlich. Ich war schon immer ein Naturmensch und die Bäume zu sehen, wie sie sich sanft im Wind wiegten, während der Regen von ihren Ästen tropfte, war genau das, was ich brauchte. Nach etwa 20 Minuten begann ich mich schläfrig zu fühlen, ein gutes Zeichen. Ich drehte mich um und ging zurück Richtung Haus, in der Hoffnung, bis dahin einschlafen zu können. Als ich durch den Park ging, blickte ich zur Straße und sah etwas Seltsames. Ein langer, schwarzer Gegenstand lag mitten auf der Fahrbahn. Zuerst dachte ich, es sei eine Mülltüte mit seltsamer Form oder so etwas, aber je länger ich hinsah, desto klarer wurde mir, was es war. Eine Person, die einfach mitten auf der Straße lag. Sie lag auch noch auf dem Bauch. Allein ihr Anblick ließ ein ungutes Gefühl in mir hochsteigen. Der einzige Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war die schreckliche Möglichkeit, dass die Person von einem Auto angefahren und verletzt worden war, oder schlimmer. Es gab keinen anderen logischen Grund, warum jemand regungslos auf der Straße liegen sollte, besonders nicht bei diesem Regen. Obwohl es in Strömen goss und mein Instinkt mir sagte, ich solle einfach weitergehen, fühlte ich, dass ich etwas tun musste. Meine Eltern haben mich so erzogen: Wenn ich jemanden in Not sehe, muss ich helfen. Also ging ich gegen meinen Instinkt und näherte mich der Person auf der Straße. Als ich näher kam, konnte ich erkennen, was sie trug. Schwarze Hose und ein dunkles kariertes Hemd, definitiv nicht die Art Kleidung, die man bei so einem Regen trägt. Anhand der Kleidung war es ein Mann, aber das hatte ich schon vermutet. Ich weiß nicht, ob es die Schwere der Situation war oder etwas anderes. Aber während ich auf die Straße zuging, wurde mir zum ersten Mal in dieser Nacht bewusst, wie kalt es war. Es fühlte sich an, als wäre der Regen eine Sekunde warm und im nächsten Moment eiskalt, falls das Sinn ergibt. Gerade als ich die Straße erreichte, ertönte hinter mir ein markerschütterndes Kreischen. Mein Instinkt schlug Alarm und ich wirbelte herum mit Adrenalin in den Adern. Es klang wie ein Heulen, aber irgendwie seltsam, wie von einem verletzten Tier. Das ist die einzige Beschreibung, die mir einfällt. Ich musterte schnell die Baumreihe, sah aber nichts. Das Geräusch musste aus dem Park kommen, also bestand keine unmittelbare Gefahr. Trotzdem jagte mir die Seltsamkeit der Situation einen Schrecken ein. So etwas hatte ich noch nie gehört. Und die fehlende Erklärung löste pure Angst in mir aus. Doch diese Angst sollte sich noch tausendfach steigern. Denn als ich mich wieder zur Straße umdrehte, lag die Person nicht mehr da. Sie saß kerzengerade da und starrte mich an. In diesem Moment begann alles zu verschwimmen. Mein Sichtfeld verengte sich. Das Einzige, was ich noch wahrnahm, war das gedämpfte Geräusch tausender Regentropfen um mich herum. Bevor ich reagieren konnte, sprang die Person auf und rannte mit einem teuflischen Grinsen auf mich zu. Und was noch schlimmer war, sie hielt etwas, das wie ein Küchenmesser aussah. Bis dahin wusste ich nicht, was es wirklich heißt, um sein Leben zu fürchten. Ich riss mich aus meiner Starre und rannte so schnell ich konnte in die entgegengesetzte Richtung. Kaum hatte ich zu laufen begonnen, hörte ich ihn schreien: »Ich bring dich um!« Das nasse Gras machte es mir schwer, schnell zu laufen, aber meine einzige Hoffnung war, dass mein Verfolger dasselbe Problem hatte. Ich wollte nicht nach Hause rennen, also lief ich in Richtung der Bäume, in der Hoffnung, ihn im Park abzuschütteln, genau dort, wo das Kreischen hergekommen war. Ich weiß, es war riskant, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich sah kein einziges Mal zurück. Ich rannte einfach, als hinge mein Leben davon ab. Und angesichts dessen, wie verstört dieser Mann wirkte, war das vielleicht sogar der Fall. Ich rannte in den dichtesten Teil des Parks, in der Hoffnung, mich verstecken zu können, bevor er mich erwischte. Ich war nicht sicher, ob er mir noch folgte, aber das war mir egal. Ein Teil von mir spürte, dass ich, wenn ich jetzt stehen bliebe, vor Angst ohnmächtig werden würde. Ich erreichte den Wald, und gerade als ich vor Erschöpfung fast kotzen musste, duckte ich mich hinter einen Baum, um Luft zu holen. Ich spähte zurück, niemand war zu sehen. Zumindest konnte ich niemanden entdecken. Der einzige Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war, wie ich heil nach Hause kommen sollte. Ich traute mich nicht, mich zu bewegen. Also wartete ich einfach. Ich muss mindestens 20 Minuten gewartet haben, bevor ich mich hinter dem Baum hervorwagte. Ich nahm den längsten Weg nach Hause, umging den hinteren Teil des Parks und durchquerte eine andere Gegend, die mich zu einigen abgelegenen Straßen führte. Niemand folgte mir. Schließlich erreichte ich zu Hause, fiel klatschnass und praktisch traumatisiert ins Bett. Ich habe nie eine Erklärung für das bekommen, was in dieser Nacht passiert ist. Dieses Heulen ist ehrlich gesagt das, was mich am meisten verwirrt. Es fällt mir schwer zu glauben, dass es etwas mit dem Mann zu tun hatte, der mich angreifen wollte, aber der Zufall ist zu groß. Ich denke, der Typ hat das Kreischen auch gehört, aufgeschaut, mich gesehen und dann getan, was er tat, aus welchem Grund auch immer. Was seine Motivation betrifft, habe ich keine Ahnung. Es gibt verrückte Leute auf der Welt, vielleicht war er auf Drogen oder so. Ich weiß, das ist keine richtige Erklärung, aber mir fällt nichts Besseres ein. Ich lebe noch immer im selben Haus und obwohl Jahre vergangen sind, muss ich hin und wieder an diese Erfahrung denken. Ich war im Bundesstaat Washington und verbrachte mehrere Tage damit, mit dem Rucksack durch die Nationalparks zu wandern. Ich war schon etwa 20 Meilen von der nächsten Straße entfernt und in diesen ersten zwei Tagen war mir keine einzige Person begegnet. Es war Anfang Herbst, also etwas kühler, als es die meisten aushalten würden, aber ich hatte die gesamte notwendige Ausrüstung dabei, um damit zurechtzukommen. An diesem Morgen stand ich auf, machte mir schnell einen Kaffee auf meinem tragbaren Kocher und machte mich auf den Weg zum nächsten Zeltplatz, der etwa 6 Meilen entfernt lag, was in den Bergen eine beachtliche Strecke ist. Etwa 4 Stunden, nachdem ich losgelaufen war, hörte ich plötzlich Schritte vor mir. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der auf dem Weg in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ich hatte nicht erwartet, jemanden zu sehen, also lächelte ich ihn einfach an und nickte beim Vorbeigehen. Aber irgendetwas an ihm kam mir seltsam vor. Er hatte keinen Rucksack, keine Wasserflasche, nichts bei sich, nur ein langärmliches Shirt und eine alte Wanderhose. Ich drehte mich noch einmal um ihn anzusehen, weil er mich verwirrte. Dabei sah auch er mich aus dem Augenwinkel an. Um die Situation nicht unangenehm zu machen, wandte ich mich wieder ab und ging weiter. Während ich mich entfernte, verblasste das Bild nach und nach in meinem Kopf. Ich redete mir ein, dass er vielleicht ein Lager ganz in der Nähe hatte und einfach nur spazieren gegangen war, obwohl ich wusste, dass es in dieser Gegend keine offiziellen Lagerplätze gab. Die nächsten Stunden waren anstrengend, aber schließlich kam ich am Lagerplatz an. Er war leer, mit nur einem kleinen Platz zum Aufstellen meines Zeltes. Es war nicht so spektakulär, wie ich erwartet hatte, denn der Ort sollte eigentlich eine großartige Aussicht bieten, aber vom Lager selbst aus sah man wegen der umliegenden Bäume nichts. Eigentlich wirkte der ganze Platz eher wie ein dichter Wald als wie ein Gipfel. Ich war erschöpft, also baute ich mein Zelt auf und entspannte mich, während ich den Sonnenuntergang beobachtete. Plötzlich hörte ich ein Geräusch hinter mir, wie ein leises Rascheln oder das Knacken von Laub. Ich drehte mich um und erstarrte. Da war derselbe Mann, den ich Stunden zuvor gesehen hatte. Er hatte immer noch keinen Rucksack oder irgendeine Ausrüstung dabei, aber was mich noch mehr verwirrte, war die Frage, wie er hierher gekommen war. Das letzte Mal war er in entgegengesetzter Richtung unterwegs gewesen, also musste er kurz nach unserem Treffen umgedreht sein. Er näherte sich dem Lagerplatz, ohne mich anzusehen, als ob er vorgäbe, ich wäre nicht da, oder als ob er mich nicht wahrnahm. Er setzte sich auf den Boden, auf der anderen Seite der kleinen Lichtung, in der ich mich befand. Kein Zelt, kein Schlafsack, nichts, einfach nur sitzend auf der Erde und den Wald anstarrend. Er war etwa 15 Fuß von mir entfernt, aber da er in die andere Richtung blickte, konnte ich ihn besser beobachten. Er wirkte wie ein Mann Anfang 30, mit einem kurzen, ungepflegten Bart und kurzem braunem Haar. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Nichts an dieser Situation fühlte sich natürlich an. Und je weiter die Sonne unterging, desto stärker wurde das Gefühl der Unsicherheit in mir. Wer war dieser Mann? Was zum Teufel machte er über 25 Meilen tief im Wald, ohne Unterschlupf, ohne Essen, ohne Wasser? Etwa 30 Minuten vergingen und er bewegte sich kein bisschen, still wie ein Schatten. Ich wusste jedoch, dass ich nicht bleiben konnte. Es gab keinen anderen sicheren Ort in der Nähe, aber ich entschied, dass ich mir irgendwo in der Gegend einen Platz suchen musste, wo ich mich verstecken konnte und sicherstellen, dass er mir nicht folgte. Ich begann, mein Zelt abzubauen und alles in meinen Rucksack zu packen. Genau in diesem Moment sah der Mann mich zum ersten Mal direkt an. Und von diesem Moment an wandte er den Blick nicht mehr von mir ab. Jedes Mal, wenn ich ihn ansah, erwiderte er den Blick starr, intensiv, verstörend. Während ich alles einpackte, sah ich aus dem Augenwinkel, wie er aufstand. Ohne Zeit zu verlieren, begann ich so schnell wie möglich zu gehen. Mein Herz schlug so heftig, ich dachte, es würde in meiner Brust explodieren. Ich hörte seine Schritte hinter mir, nah und unaufhörlich. Ich klammerte mich fest an das kleine Messer, das ich bei mir hatte, ohne zu wissen, was passieren würde oder welche Absichten dieser Mann hatte. Eine Minute lang sah ich immer wieder über meine Schulter, und obwohl ich seine Schritte weiter hörte, schien er langsam zurückzubleiben. Dann entschied ich mich, es zu wagen. Ich verließ den Pfad und schlug mich in den Wald. Es war inzwischen völlig dunkel, die Nacht war dicht und undurchdringlich, und ich hoffte nur, dass er mich nicht gesehen hatte und einfach weitermarschierte. Nachdem ich etwa 20 Fuß in den Wald gegangen war, lehnte ich mich hinter einen Baum und wartete, den Atem anhaltend. Etwa 30 Sekunden später hörte ich seine Schritte auf dem Weg. Doch genau als er an dem Baum vorbeikommen wollte, hinter dem ich mich versteckte, blieb er stehen. Ich sah seine Silhouette in der Dunkelheit, wie er sich umsah, als ob er wusste, dass ich nicht mehr auf dem Pfad war. Dann begann er zu rufen, in einem Ton, der freundlich klingen sollte, was die Situation noch beunruhigender machte. Seine Worte waren unklar, seine Stimme zu übertrieben, als würde er etwas vorspielen. Nach etwa 2 Minuten dieser seltsamen Rufe verstummte er. Aber anstatt zum Lager zurückzukehren, ging er direkt in den Wald auf der anderen Seite des Weges. Seine Gestalt verschwand zwischen den Bäumen und Stille kehrte zurück. Ich glaube, ich blieb noch über eine Stunde dort versteckt, bevor ich mich schließlich wieder auf den Weg machte. Ich zwang meinen Körper weiterzugehen und ließ das nächste Lager aus, um sicherer zu sein. Als ich schließlich in die Stadt zurückkehrte, erstattete ich Anzeige bei der örtlichen Polizeistation. Sie haben sich nie wieder bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, ob dieser Mann dort draußen im Wald lebte oder ob er vorhatte zu stehlen, zu entführen oder Schlimmeres. Vielleicht war es eine Mischung aus allem. Ich weiß nur, dass ich Glück hatte, mich entfernt zu haben, als ich es tat. Manchmal, tief im stillen Wald, ist es besser, dem Instinkt zu folgen und wegzulaufen, als sich zu fragen, was passieren könnte, wenn man bleibt. Das ist erst vor ein paar Monaten passiert, kurz bevor ich dies schreibe. Ich arbeite in einem Lager mit Nachtschicht, also bin ich normalerweise tagsüber zu Hause und schlafe und wache zwischen 18 Uhr und 9 oder 10 Uhr morgens auf, selbst an meinen freien Tagen, weil ich meinen Körper im gleichen Rhythmus halten möchte. An jenem Abend arbeitete ich bis 4 Uhr morgens. Als ich fertig war, fuhr ich direkt nach Hause und kam gegen 4.15 Uhr an. Die Straßen waren leer und still. Doch als ich zu meinem Haus kam, stand ein Auto direkt neben meiner Einfahrt da. Ich verlangsamte meine Fahrt, bog ab und warf einen genaueren Blick darauf. Es war ein alter schwarzer Sedan mit stark getönten Scheiben. Ich konnte durch keine davon hindurchsehen und alle Lichter waren aus. Ich fuhr in die Garage und parkte, aber bevor ich hineinging, warf ich einen letzten Blick auf die Einfahrt. Die Nachbarschaft war so angelegt, dass zwischen den Häusern viel Platz war. Daher war es normalerweise einfach, direkt neben dem Haus zu parken, zu dem man fuhr. Deshalb fand ich es wirklich unnötig, dass das Auto so nah an meinem Haus stand. Vor allem, weil es entlang der Straße so viele freie Plätze gab. Zuerst dachte ich, jemand besuche meine Nachbarn. Vielleicht gab es eine Party oder so. Und alle Parkplätze näher an deren Haus waren belegt. Ein paar Stunden später, etwa eine Stunde danach, schaute ich wieder aus dem Fenster. Und das Auto war weg. Der Rest des Tages verlief normal. Ich schlief bis 18 Uhr und bereitete mich auf eine weitere Nachtschicht vor. Als ich zur Arbeit fuhr, war das Auto nicht da, also dachte ich nicht weiter darüber nach. Die Nacht auf der Arbeit war etwas anstrengender als sonst, aber ich freute mich auf meinen freien Tag am nächsten Tag. Endlich war die Schicht vorbei und ich fuhr nach Hause. Es war Mitternacht und keine Autos waren auf der Straße, doch als ich ankam, stand derselbe alte Wagen wieder an derselben Stelle wie in der Nacht zuvor. Ich machte dasselbe wie vorher. Ich fuhr langsam vorbei und versuchte durch die Scheiben zu sehen, aber es schien sich nichts verändert zu haben. Diesmal, nachdem ich der Garage geparkt hatte, ging ich bis zum Ende der Einfahrt, um ihn mir aus der Nähe anzusehen. Als ich ging, hätte ich schwören können, dass ich etwas im Auto gesehen hatte, eine Bewegung hinter der getönten Scheibe. Es war nur ein kurzer Schimmer im Augenwinkel, also konnte ich nicht sicher sein. Vielleicht war es auch nur eine Reflexion im Glas. Ich näherte mich dem Auto auf etwa 3 Meter, weil ich mich unwohl fühlte, ganz nah heranzugehen, besonders wenn jemand darin saß. Trotzdem konnte ich nichts erkennen. Bevor ich ging, beschloss ich, ein Foto vom Nummernschild zu machen, falls das ein wiederkehrendes Problem werden sollte, auch wenn ich dachte, ich würde es nie brauchen. Besser auf Nummer sicher gehen. Ich ging zurück ins Haus und wie in der Nacht zuvor war das Auto, als ich später nachschaute, wieder weg. Es war wirklich seltsam, aber da es mir nicht schadete, dachte ich, ich könne nicht viel tun. Ich machte Abendessen, schaute ein paar Stunden Fernsehen und ging dann schlafen, bis 18 Uhr oder 19 Uhr. Als ich aufwachte, war die Sonne bereits untergegangen. Ich hatte frei und ging wie üblich für einen langen Spaziergang durch die Nachbarschaft. Als ich das Haus verließ, war das Auto nicht da, doch als ich nach etwa einer Stunde zurückkam, stand es plötzlich wieder an derselben Stelle wie in den beiden Nächten zuvor. Ich meine, ich war gerade durch die ganze Nachbarschaft gelaufen und hatte nur 1 oder 2 andere Autos auf der Straße gesehen. Warum also stand dieses immer direkt vor meinem Haus und nur nachts? Ich ging auf das Auto zu und stellte mich diesmal direkt neben das Fenster, legte meine Hand über die Augen und gegen die Scheibe, um die Reflexionen abzuschirmen und hineinzusehen. Das Auto war leer, niemand war darin, und es gab wirklich keine Hinweise darauf, warum es dort stand. Es war eine dieser seltsamen Situationen unheimlich, aber da es mir nicht direkt schadete, wusste ich nicht recht, was ich tun sollte. Ich ging zurück ins Haus, und das Erste, was ich tat, war, mein Handy zu nehmen, das ich während des Spaziergangs auf dem Nachttisch geladen hatte. Doch als ich es aufhob, sah ich eine ungewöhnliche Benachrichtigung, eine Bewegungsmelderwarnung von einer meiner Sicherheitskameras. Zum Kontext, ich hatte eine Kamera auf der vorderen Veranda, die aber nur auf die Tür gerichtet war und sich nur aktivierte, wenn jemand direkt davor stand. Außerdem hatte ich 3 Kameras im Haus, in den Hauptbereichen. Die Benachrichtigung sagte nicht, welche Kamera die Bewegung erkannt hatte, also öffnete ich die App, um nachzuschauen. Es gab ein gespeichertes 60-Sekunden-Video. Ich schaute es mir an und fast das ganze Video über war das Haus völlig still, ohne jede Bewegung. Ich begann schon zu denken, das System habe einen Fehlalarm ausgelöst, doch in den letzten 5 Sekunden bewegte sich etwas schnell im unteren Teil des Bildausschnitts. Es war nur für einen Bruchteil einer Sekunde zu sehen. Teilweise Kopf und Schultern. Meine Hände wurden taub, während ich das Telefon hielt. Die Kamera war in dem Zimmer, in dem ich gerade stand. Plötzlich war die Stille im Haus ohrenbetäubend. Ich konnte meinen Herzschlag hören, als ich mich langsam umdrehte und meine Augen durch den Raum schweifen ließ. Sie konnten überall sein, vielleicht beobachteten sie mich sogar in diesem Moment. Diese Gedanken steigerten meine Panik nur noch mehr. Ich erkannte, dass ich hier raus musste. Ich ging schnell zur Tür und verließ den Raum. Sofort hörte ich Bewegung direkt hinter mir, im Zimmer. Als ich die Treppe erreichte, hörte ich eilige Schritte, die den Flur herunterkamen. Sie waren nur etwa 5 Meter hinter mir. Ich erreichte die Haustür und rannte direkt in den Wald. In der Hitze des Moments schaute ich nicht einmal zurück, um zu sehen, wer mich verfolgte. Ich war zu sehr darauf konzentriert, lebend hier rauszukommen. Schließlich waren nur noch meine eigenen Schritte zu hören, die über das von Dunkelheit bedeckte Laub im Wald knirschten. Ich rief die 911. Als sie ankamen, war das Auto schon weg. Aber glücklicherweise hatte ich noch das Foto des Nummernschilds vom Vortag. Es dauerte nur 3 Stunden, bis sie es fanden und ihn festnahmen. Es war ein Mann in seinen 20ern und er wirkte völlig verstört. Ehrlich gesagt, wenn ich mich umgedreht und ihn im Haus auf mich zurennen gesehen hätte, hätte mich das wahrscheinlich so erschreckt, dass ich gestolpert wäre oder noch Schlimmeres passiert wäre. Der Typ schien keinen wirklichen Grund zu haben, mich auszuwählen, aber es war klar, dass er mir nachstellte. Auf seinem Telefon fanden sie mehrere Fotos von meinem Haus, sogar einige, die nachts durch die Fenster aufgenommen wurden und mich zeigten, wie ich im Wohnzimmer saß. Er hatte auch Notizen mit meinen Arbeitszeiten von den letzten 2 Wochen. Beunruhigenderweise wissen wir immer noch nicht, wie er in mein Haus kam oder wie er es schaffte, von den Kameras unentdeckt zu bleiben. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, ob das sein erster Einbruch war, aber angesichts seiner Besessenheit könnte er gewusst haben, wo alle Kameras waren. Vielleicht machte er nur in dieser Nacht den Fehler, kurz im Sichtfeld der Kamera in meinem Zimmer aufzutauchen. Wie auch immer, ich muss mir eine ganze Weile keine Sorgen mehr um ihn machen. Das ist vor 4 Jahren passiert, aber ich denke noch hin und wieder darüber nach. An jenem Abend regnete es sehr stark. Ich arbeite als Uber-Fahrer und in solchen Nächten ist es meistens sehr ruhig. Manchmal bekomme ich nicht einmal eine einzige Fahrt. Trotzdem bleibe ich lieber draußen und warte, entweder indem ich herumfahre und Musik höre oder auf einem leeren Parkplatz sitze und auf meinem Handy YouTube schaue. Selbst wenn ich nur ein paar Fahrten bekomme, lohnt sich das zusätzliche Geld, das ich sonst nicht verdienen würde. An diesem Abend war es, wie ich es erwartet hatte, niemand war auf der Straße und bei dem Sturm wollte auch niemand irgendwo hin. Zuerst blieb ich auf einem Parkplatz sitzen und hörte zu, wie der Sturm über die Stadt zog. Nach einer Stunde fuhr ich los, um etwas zu essen zu holen und kehrte dann wieder auf den Parkplatz zurück, um weiter zu warten. Schließlich bekam ich die Benachrichtigung, dass jemand eine Fahrt gebucht hatte. Ich klickte darauf und es stand, dass die Person 25 Minuten entfernt war und zu einem Ort gebracht werden wollte, der nochmal 20 Minuten von ihrem Standort entfernt lag. Normalerweise passiert das, wenn keine anderen Fahrer verfügbar sind, also bin ich, obwohl ich weit weg bin, der Nächstgelegene. Ich hatte an dem Abend nichts Besseres zu tun, also nahm ich die Fahrt an und machte mich auf den Weg. Während der Fahrt kam es mir vor, als würde die Strecke ewig dauern. Vielleicht lag es am Sturm oder einfach daran, dass niemand sonst auf der Straße war. Manchmal vergaß ich fast, dass ich jemanden abholen sollte. Es fühlte sich mehr an, als würde ich ziellos herumfahren. Es half nicht, dass der Weg mich in eine abgelegene Gegend führte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals so weit in diese Richtung gefahren war, denn es gab einfach nichts außer leerer Landschaft. Nach etwa 35 Minuten erreichte ich schließlich den exakten Punkt auf der Karte. Es war die Ecke 2er Straßen, buchstäblich mitten im Nirgendwo. Leere Felder und Bäume auf beiden Seiten und vor allem niemand war da. Ich bestätigte in der App, dass ich angekommen war und saß einfach da, sah mich um und fragte mich, was zum Teufel jemand bei diesem Sturm hier draußen wollte. Nach einer Minute, in der ich mich umschaute, blickte ich auf mein Handy und begann Nachrichten zu schreiben, um zu fragen, wo die Person genau war. Genau in dem Moment sah ich im Seitenspiegel, wie sich jemand von hinten dem Auto näherte. Er öffnete die Tür und stieg ein. Ich hatte keine Ahnung, woher er gekommen war. Ich hatte ihn weder auf der Straße noch zwischen den Bäumen gesehen. Der Mann war völlig durchnässt vom Regen und hatte einen verstörten, fast wütenden Blick. Ich fragte, »Hast du den Uber bestellt?« Und er antwortete, indem er meinen Vornamen nannte, was bestätigte, dass er die richtige Person war. Ich begann zu fahren, und nach ein paar Minuten kam mir etwas an ihm seltsam vor. Erstens saß er genau in der Mitte des Rücksitzes, direkt in meiner Sichtlinie, wenn ich in den Rückspiegel schaute, und zweitens strahlte er eine unheimliche Energie aus, als ob er etwas im Schilde führte. Ich wollte ihn fragen, was ihn hierher gebracht hatte und warum er bei dem sintflutartigen Regen mitten im Nirgendwo unterwegs war, aber ich wollte auch keine Probleme provozieren. Als wir in noch einsamere Gegenden fuhren, dachte ich, es wäre besser, ihn zu fragen, in der Hoffnung auf eine Antwort, die mich beruhigen würde. »Hey, was führt dich hierher? Ich meine, bei diesem Sturm und so«, sagte ich so freundlich wie möglich. Ich sah ihn im Spiegel an und seine Augen wichen schnell meinem Blick aus. Es schien, als wolle er etwas sagen, aber er tat es nicht. Er ignorierte die Frage komplett und sein Verhalten kam mir äußerst verdächtig vor. Das machte mich alles andere als ruhig. Noch schlimmer wurde es, als er unruhig wurde, sich mehr umsah und mich im Spiegel beobachtete. Ich musste mich auf die Straße konzentrieren, während der Regen auf die Windschutzscheibe prasselte, und nicht zu sehen, was hinter mir passierte, war wirklich beunruhigend. Plötzlich sprach er, »Lass mich hier raus!« Verwirrt begann ich zu fragen, ob er sicher sei, aber er unterbrach mich und wiederholte mit fester Stimme, »Lass mich hier raus!« Irgendetwas war eindeutig nicht in Ordnung, und ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich tat, worum er bat, und hielt am Straßenrand an. Er bewegte sich zur Tür, um auszusteigen, aber als sich unsere Blicke trafen und er auf mein Handy auf der Konsole sah, auf dem die Uber-App offen war, zögerte er. Nach einer kurzen Pause sah er erneut auf mein Handy, holte sein eigenes heraus und begann es zu überprüfen. In diesem Moment wusste ich genau, was in seinem Kopf vorging. Er hatte realisiert, dass die App seinen vollständigen Namen und alle seine Informationen enthielt und dass alles Verdächtige, was er vorhatte, zu ihm zurückverfolgt werden konnte. Ich erkannte es sofort, als ich sah, wie er auf mein Handy starrte. Die Erkenntnis setzte bei ihm ein. Ich sagte, um seine Gedanken umzulenken und so zu tun, als wäre mir nichts Verdächtiges aufgefallen. »Keine Sorge, ich storniere die Fahrt auf meiner Seite. Dir wird nichts berechnet.« Er sah mich mit eiskalten, wütenden Augen an und nach ein paar weiteren Sekunden des Zögerns stieg er aus. Er verschwand im Sturm und war innerhalb von Sekunden im Nebel und Regen nicht mehr zu sehen. Ich fuhr sofort los, bevor er es sich anders überlegen konnte. Obwohl ich keine konkreten Beweise hatte, dass dieser Mann etwas Böses im Schilde führte, meldete ich sein Verhalten der Polizei, man kann nie wissen. Einige Tage vergingen ohne Neuigkeiten, bis ich einen schockierenden Anruf erhielt. In jener Nacht war jemand verschwunden, zuletzt gesehen in der Nähe des Waldes, der direkt neben der Straße lag, wo ich den Mann abgeholt hatte. Sie baten mich um weitere Informationen zu den Ereignissen jener Nacht, und ich gab alles, was ich konnte. Aber sie fanden weder die vermisste Person noch den Mann, den ich abgeholt hatte. Leider hatte der Sturm wahrscheinlich alle Spuren oder Beweise verwischt, bevor sie mit der Suche beginnen konnten. Sie fanden weder den Vermissten noch den Typen, den ich mitgenommen hatte. Ich war die letzte bekannte Person, die ihn gesehen hatte. Ich denke, ich hatte großes Glück, dass ich nicht auch in jener Nacht verschwunden bin.